Was für ein Sabbat. Ich wünschte, wir hätten heute nach der Predigt heute Morgen einfach es gut sein lassen können. Denn was kann man nach so einer Predigt noch sagen? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich glaube, dass Gott in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, überall seine Menschen beruft, die die Möglichkeit haben, hinzugehen, wo immer Gott sie haben wollte. Und ich glaube, dass Tatsch, unser lieber Bruder, in diesem Wochenende, also in diesen Tagungen, genau hier sein musste. Und ich glaube, dass es der Führung des Geistes war, dass er hierher gekommen ist. Mich hat das sehr berührt und ich glaube, es geht mir nicht alleine so. Aber die Tagung ist noch nicht zu Ende. Und es gibt noch etwas zu sagen, über das wir vielleicht nicht so gern sprechen. Wir hören diese wunderbaren Zeugnisse. Wir hören, wie Gottes Werk mehr und mehr seinem Höhepunkt entgegengeht und das Werk abgeschlossen wird. Und während in uns bei solchen Zeugnissen die Freude steigt und die Segnungen auf uns kommen, aufgrund dessen, was der Herr tut, vergessen wir, dass je mehr diese Dinge geschehen, desto größer wird der Zorn des Widersachers. Es heißt in der Bibel, er hat großen Zorn. Nicht nur, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat, so wie ich heute am Nachmittag, aber bei mir wird sich das nicht in Zorn umschlagen, höchstens in Schweißtropfen. Aber der Herr sagt, er wird sein Werk verkürzen in Gerechtigkeit. Hoffentlich tut er das auch am Nachmittag heute. Nun, es ist ein ernster Punkt. Die Segnungen Gottes, die Vollendung des Werkes führt den Zorn des Widersachers auf die Bildfläche. Und das hat mit uns, mit dir, mit mir direkt zu tun. Unser Thema wird jetzt sein, Botschafter Christi wie Schafe unter die Wölfe. Ich wurde dankenswerterweise gestern auf ein bemerkenswertes Video aufmerksam gemacht. Und ich habe heute gesucht, ob ich das finde, ob ich dieses Video finde auf YouTube. Und zwar wie eine Und ich fand es, eine Schaffamilie, die am Waldesrand grast. Eine kleine Schaffamilie. Und plötzlich, ich weiß nicht, wie derjenige, der das Video aufgenommen hat, wie er dazu kam, dass er das in den Kasten bekommen hat. Aber es ist kein Fake, auf Deutsch, keine Täuschung. Es ist ein echtes Video. Man sieht das. Und plötzlich sieht man, wie aus dem Wald ein Wolf rauskommt. Und die merken das gar nicht am Anfang. Und er schleicht so aus dem Wald raus, zielsicher auf diese kleine Schaffamilie zu. Und plötzlich merken das die Schafe, vor allem das Mutterschaf. Und dann geschieht das, was man eigentlich nicht erwartet, wenn man über Wölfe und Schafe redet. Er bereitet sich auf den Angriff vor und in diesem Augenblick geschieht's. Anstatt die Flucht zu ergreifen, stellen sich die Schafe, vor allem das Mutterschaf, die anderen sind mehr dem Mutter gefolgt, stellen sie sich dem Wolf entgegen. Völlig untypisch für ein Schaf. Kein normales Schaf reagiert so. Und sie schlagen den Wolf in die Flucht. Der rennt durch den Wald mit panischer Angst. Schaut es euch an, ich hab die Adresse mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ich habe es mir sogar runtergeladen, falls es mal verschwindet auf YouTube. Das passt nicht in unsere Vorstellung von, was wir wissen über Schafe und Wölfe, ist das so? Es passt einfach nicht. Der Grund war, diese Schafe waren nicht gewöhnliche Schafe. Sie verhielten sich nicht nach dem normalen Schafsmuster. 2000 Jahre bevor es YouTube gab, berichtet die Bibel über einen Hirten, der etwas macht und sagt und Anweisungen gibt, die allem widersprechen, was wir wissen über Schafe und Wölfe. Nämlich einen Hirten, der seine Schafsherde mitten in ein Wolfsrudel führt. Und das soll uns Gedanken machen. Welches Denken hast du über Dinge, die wir normalerweise aus dem, was wir wissen, einordnen und aufgrund dessen ein Verhaltensmuster bilden, das ganz automatisch dem folgt, wie wir denken? Wenn wir Schaf und Wolf hören, dann wissen wir, das ist das normale Denken, Schaf flieht, Wolf frisst. Viele haben die Vorstellung, dass Schafe nicht sehr schlau sind. Daher auch das Sprichwort, du dummes Schaf. Ich weiß nicht, woher das kommt, das soll uns heute Nachmittag auch nicht wirklich interessieren. Aber wenn auch das Schaf, und wir wissen das, nicht zu den klügsten Tieren gehört, unter dem Tierreich, aber sie haben einen extrem ausgeprägten Gemeinschaftssinn, wie kaum ein anderes Tier. Und das zeigt sich nämlich genau dann, wenn Gefahr um sie herum ist. Vorher nicht so sehr. Wenn ein Schaf in ein gefährliches Umfeld kommt, verhält es sich eigentlich super intelligent. Deswegen weiß ich nicht, wie man auf dummes Schaf kommt. Schafe verstehen nämlich, dass sie im Regelfall keinen wirklichen Schutz haben, wenn ein Wolf kommt. Oder mehrere, denn Wölfe kommen selten allein. Außer ihre Herde. Sobald ein Wolf kommt, ist es der natürliche Instinkt eines Schafes, sofort die anderen zu suchen, zusammenzukommen, und ich betone dieses Wort ganz bewusst, zusammenzukommen und sich fest aneinander zu pressen. Die stehen nicht beieinander, die pressen sich aneinander. Merkt euch mal diesen Begriff pressen. Der soll heute noch in diesem Nachmittag wichtig werden. Das Signal ist, wir gehören zusammen. Wir sind nicht allein. Wie wichtig das sein kann, auch im Leben von den Schafen, die wir repräsentieren, hoffentlich, laut Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ein Hirte, eine Herde. Was wollte uns Jesus mitteilen mit dem Text, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen? Wir werden das nicht alles erörtern können. Es tut mir leid. Ich werde sogar von dem, was ich hier stehen habe, manches wahrscheinlich überspringen müssen. Aber der Heilige Geist, und das ist mein Gebet, wirklich, dass der Heilige Geist das, was übrig bleibt, was wir schaffen, so zusammenfügt, dass er uns vorbereitet auf das, worüber wir sprechen wollen. Und ich lade uns ein, bevor wir den Text lesen, dass wir unsere Häupter beugen und den Heiligen Geist bitten, dass er uns vorbereitet für das, was wir jetzt lesen und hören. Vater, wir stehen vor dir und wir wissen, wir brauchen deinen Geist. Nicht nur, dass wir die Wahrheit erkennen, sondern auch, dass wir uns selbst erkennen. Dass wir unsere Denkmuster verstehen, die zu Verhaltensmuster führen. Herr Jesus, du hast uns einen Befehl gegeben, der menschlich gesehen nicht nur seltsam klingt, sondern eigentlich unlogisch, ja geradezu töricht ist. Aber du hast gesagt durch Paulus, dass du die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht hast und die Torheit des Kreuzes zu dem, was die Menschen weise macht. So bitte ich dich, Herr, sprich du zu uns, öffne uns die Ohren für das, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat in dieser letzten Phase der Weltgeschichte. Danke, Herr, dass wir hier jetzt eins werden dürfen, wie eine Herde unter deinem Wort, dem Hirtenwort. Wir danken dir und bitten dich, wehre dem Widersacher, der vielleicht an unserer Seite ins Ohr flüstern will, Zweifel, Kritik und andere Dinge, die uns abhalten sollen von dem, was wir heute hören. Danke, dass du unser Gebet hörst. Amen. Matthäus 10, Vers 16, ab Vers 16. Und während wir aufschlagen, die Frage steht im Raum, ist es nicht die Aufgabe eines Hirten, seine Herde, wenn es ein guter Hirte ist, seine Herde, seine Schafe vor den Wölfen zu schützen? Das Denken, das natürliche Denken ist, der Schutz ist weit weg von den Wölfen. Wir werden sehen, das Paradoxon des Evangeliums, wie es an vielen Stellen in der Bibel uns begegnet. Wer sein Leben gewinnen zu versucht, wird es verlieren. Paradox. Selig sind die geistig Armen und viele andere. Hier begegnen wir einem gleichen Paradox und wir werden sehen heute, hoffentlich, dass nicht der Schutz darin liegt für seine Herde, für Gottes Volk, für dich und mich als Nachfolger und Schafe in der Herde Gottes oder als Lämmer für die Jüngeren unter uns. Dass der Schutz nicht darin liegt, so weit wie möglich weg von den Wölfen zu gehen, sondern paradoxerweise genau inmitten der Herde zu gehen und darin Schutz zu finden. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Vers 21. Es wird aber ein Bruder den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie helfen zu töten. 22. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meinet Namens willen. Wir denken, bevor wir weiterlesen, wenn wir hören um Jesu Namens willen, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt für dich und für mich. Denn in Offenbarung 14 wird die Herde Jesu erwähnt bei den übrigen, bei den letzten lebenden Adventisten auf dieser Erde und alle, die sich diesen anschließen. Dieser Sammlungsbewegung, die in Offenbarung genannt wird, 144.000. Das ist der Begriff, ein theologischer Begriff. Aber diese 144.000 heißen in Vers 4 in Kapitel 14, heißen sie aus dem Kontext des Hirten Schafe. Auch wenn es nicht explizit dort steht, denn es heißt, sie folgen dem Lamm nach. Hier ist eine Herde und hier spielt Jesus die Doppelrolle, wohin er geht. Und dort diese Gruppe von Menschen steht auf dem Berg Zion, was ein Symbol in der Bibel ist für die Gemeinde Gottes. Könnt ihr im Alten Testament nachschlagen, wir werden das jetzt nicht tun. Dort stehen Gläubige auf dem Berg, der dort Zion genannt wird. Und dort auf dem Berg, Jesus sagte in der Bergpredigt, dass das der Ort ist, wo die Welt sehen wird. Das Licht, das leuchtet, ein Licht, das auf dem Berg ist, kann nicht übersehen werden. Sie stehen dort mit Jesus und sie haben ein Merkmal. Sie haben den Namen Jesu an ihrer Stirn und den Vater und den Namen des Vaters. Ihre Identität ist die Identität Jesu. Wie wir schon gehört haben in den vorigen Themen, der Glaube Jesu ist der Glaube der Gläubigen und umgedreht. Das Zeugnis Jesu ist das unser Zeugnis. Der Name Jesu, seine Identität, ist unsere Identität. Aber bedenkt bitte, was hier steht in Matthäus. Hier steht, es wird weltweit eine Verfolgung kommen. Hass gegen diejenigen, die sich zu Jesus bekennen und die ihm nachfolgen. Warum? Was wird der Grund sein? Zunächst mal offensichtlich betrachtet. Es wird der Name Jesu sein. Es gibt hier nur zwei Optionen in dieser Zeit vor der Wiederkunft. Entweder sich die Identität Jesu zu haben, den Namen Jesu an der Stirn, meine Identität, oder und Verfolgung zu erleiden, oder sich der Verfolgung zu entziehen und dadurch das Ziel verfehlen. Wer aber, so endet der Text, bis ans Ende beharrt, der wird gerettet werden. Wo beharrt? Gehen wir zum Anfang des Textes. Wer wo beharrt? Nicht so schüchtern, mir wurde gesagt, ihr seid schon müde. Stimmt das? Ja, nein. Wer aber bis ans Ende beharrt, geht zurück am Anfang des Textes. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter den Wölfen. wer am Ende wo beharrt? Mitten unter den Wölfen. Sein Volk wird bis zum Schluss, bis zum Ende unter den Wölfen beharren und ausharren dort. Aber nicht warten, bis Jesus kommt, sondern sie werden dort etwas tun, was unfassbar ist. Das ist wie, wenn wir das studieren, als wenn wir durch den Wald gehen und wir sehen plötzlich ein Schaf, das einem Wolf hinterher rennt. Piu, an uns vorbei. Das ist das, was wir lesen und studieren werden. Unfassbar. Gegen alles, was wir uns vorstellen, geht das hinaus, was wir hier lesen. Was Jesus eigentlich hier macht ist, und ich weiß, ich konzentriere mich auch lieber auf andere Themen. Geschwister, liebe Freunde, wer immer hier zuguckt. Nicola Tauberts Lieblingsthema ist nicht Verfolgung. Ich glaube aber, wenn wir über dieses Thema nicht sprechen und warum Gott das zulässt oder uns sogar hineinschickt, werden wir nicht vorbereitet sein, wenn es geschieht. Ich würde gern auch jetzt andere Dinge reden, aber Gott hat mich gedrungen, darüber zu sprechen. Aber Jesus, was Jesus hier versucht ist, er möchte, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, warum wir Jesus folgen wollen. Er möchte, dass wir die Kosten der Nachfolge überlegen, und er möchte sie nicht kaschieren. Zum Schluss zu sagen, Etchebetsch, jetzt sage ich dir, was meine Nachfolge wirklich kostet. Botschafter an Christi Stadt zu sein, hört sich gut an, wenn wir an die Zeugnisse denken und den Segen, der dort passiert. Botschafter Christi zu sein, bedeutet ja, an seiner Stelle die Botschaft und ihn zu repräsentieren. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und Jesus möchte, dass wir das wissen. Für die meisten von uns hier in Deutschland oder in Europa oder in Amerika ist Verfolgung aus Glaubensgründen ein unbekanntes Thema. Stimmt das oder habe ich recht? Obwohl es unter uns, und ich kenne hier die wenigsten, aber ich vermute, dass mancher unter uns vielleicht aus einem Kontext kommt, vielleicht aus einem kommunistischen Land, von den Älteren unter uns, die erlebt haben, was das bedeutet, unter religiöser Verfolgung zu leben. Vielleicht saß sogar mancher im Gefängnis dafür. Ich weiß es nicht. Aber generell ist das Thema Christenverfolgung für uns im Jahr 2019, 2020 kein Thema hier in Deutschland. Das denken wir. Ich möchte euch was vorlesen. Die Organisation Open Doors hat einen, merkt euch den Namen, den Titel. Sie hat einen Weltverfolgungsindex. Das ist ein Bericht, der ist 500 Seiten lang. Kann man im Internet kostenlos runterladen. Das ist harte Literatur. Und die Ausgabe, ich habe da reingeschaut in der Ausgabe von 2019. Und da kann man lesen, ich fasse das nur zusammen, 500 Seiten, dass derzeit etwa 200 Millionen Christen aufgrund ihres christlichen Glaubens verfolgt werden auf der Welt. Ihr habt richtig gehört. 200 Millionen! Und ich frage mich, warum reden Menschen, die nicht den Adventglauben haben, über Christenverfolgung? Warum hört man bei uns so wenig darüber? Kann es sein, dass wir tatsächlich diesem Thema ein bisschen ausweichen wollen? Dass wir den Wölfen ausweichen wollen, weil wir natürlicherweise die Zähne fürchten? Keiner leidet bestimmt gern. Aber ich habe mir die Quellen rausgehört, also ich sage hier keine, ich erfinde keine Zahlen. Ich musste erst mal meinen Stift weglegen, ich musste kurz nachdenken, als ich das las. Ich dachte, kann es sein, habe ich was die letzten Jahre übersehen? 200 Millionen Christen werden verfolgt? Ich rede jetzt nicht darüber, welche Denomination. was die im Detail glauben und welchen Schwerpunkt sie im Glauben haben, Baptisten, die Taufe und so weiter, das soll mal dahingestellt sein. Menschen, die sich zu dem Namen Jesu Christi bekennen und deswegen verfolgt werden. Und hier findet sich tatsächlich in dem Bericht das gesamte Spektrum von Ausgrenzung über Folter bis hin zur Tötung. Und eine andere Organisation, die heißt die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, sie schätzt, dass jedes Jahr mindestens 8.000 Christen getötet werden wegen ihren christlichen Glaubens an die Bibel und an Jesus Christus. Habt ihr das gewusst? Jetzt dieses Jahr, 2019, sind 8.000 Menschen gestorben, aufgrund, dass sie sich zu Jesus bekennen. Wir hören sofort, wenn die Unfallrate auf dem Verkehr steigt. Wenn jemand an Masern erkrankt, alle Medien sind voll und alle sofort rufen sie zu einer Pandemie- und Impfkampagne auf. Es sterben zwei Menschen, es tut mir leid für Sie, es sterben zwei Menschen an Grippe in Deutschland im Jahr und die Presse ist voll davon. Impfkampagnen ohne Ende gegen Grippe. Das ist furchtbar. Jede Menschenseele, die stirbt, das ist furchtbar. Ihr versteht schon. Wir wollen das nicht runterspielen. Aber jedes Jahr sterben 8.000 Menschen aufgrund dessen, dass sie sich zum Namen Jesu Christi bekennen. Und die Medien sind leer. Bei all diesen Zahlen in diesem Weltverfolgungsindex ist noch nicht mal das Mobbing, die üble Nachrede, Stigmatisierung und all diese anderen Dinge in unseren Ländern und in unseren Gemeinden mit eingerechnet, was eigentlich im Kern der Sache auch zur Verfolgung gehört. Nun, was ich sagen will ist, ihr Lieben, Christenverfolgung ist real. Schon jetzt, wo wir wissen, dass der Heilige Geist auf dieser Erde weilt und noch nicht von der Erde zurückgenommen wurde. Und glauben wir biblischer Prophetie, ihr Lieben, wird es zu einer globalen Verfolgung kommen. Ich weiß, das ist nicht unser Lieblingsthema und unser Lieblingstext in der Offenbarung. Und zwar diejenigen, es wird hier genau beschrieben, in zwei Texten, Offenbarung 14,12 und Offenbarung 12,17, wen das betreffen wird. Es heißt hier, nämlich die den Glauben Jesu haben und Gottes Gebote halten. Hört mal. Wenn euch die Welt hasst, so sagte Jesus in Johannes 15, Vers 18 bis 22. Johannes 15, 18 bis 22. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, sie hat mich vor euch gehasst. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt, Schlüsselwort, erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Erwählung zu was, frage ich mich. Was ist die Erwählung? Der erste Gedanke hier, gibt es eine Fliege, die will es mit mir anlegen. Ja, ich sage euch, das müssen nicht Schlangen nur sein. Das kann manchmal nur Fliegen sein. Sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Erwählung zu was? Ich meine, erwählt zu sein, das ewige Leben zu haben, ja. Erwählung, die Segnungen Gottes zu haben, ja. Erwählung, Christi Botschafter zu sein und von seiner Liebe zu zeugen, ja. Hinzugehen in alle Welt, Jünger zu machen, zu taufen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ihnen alles zu lehren, was Jesus uns befohlen hat, ja. Die Erwählung ist ein Schlüsselelement, worum der Satan zornig wird. Weil es geht in der Erwählung um das, was wir hier die ganze Tage gehört haben. Es geht nicht um Wissensinformationsvermittlung. Es geht in der Erwählung, an Christi Stelle zu reden, zu wirken, zu handeln, zu predigen, zu lieben, zu was ich nicht. Und Jesus sagt in dem Text, Satan hasst mich. Die Welt hasst mich. Sie hat mich gehasst und sie wird euch hassen. Weil ich euch erwählt habe, zu was? Botschafter zu sein an Christi Stadt. Lasst uns den Tatsachen ins Auge schauen, ihr Lieben. Es liegt in der Natur der Sache, das wissen wir, dass Wölfe und Schafe wesensfremd sind. Die suchen nicht ihre Nähe gegenseitig. Mehr vom Schaf her. In der Regel, ihr werdet euch wundern, auch nicht vom Wolf her, von der Seite. Aber wenn er Hunger hat, dann ist die Nähe zu Schafen besonders interessant. Ansonsten hält er sich fern von Schafen. Nun, es verhält sich ebenso, und wir können da viel lernen, zwischen der Welt und einem treuen Nachfolger Jesu. Charles Spurgeon sagte mal, und ihr wisst, dieser Mann, der hat die Gabe gehabt, manche Dinge so auf den Punkt zu bringen. Er sagte, ein Schaf inmitten von Wölfen ist sicherer als ein Christ inmitten von gottlosen Menschen. Aber warum ist das so? Wir sehen, dass seit Anbeginn zwei Linien vom Sündenfall aus, zwei Linien im Widerstreit zueinander stehen. Die Linie Seths, Abel, der starb, dann die Linie Seths und die Linie Kains. Die stehen im Widerstreit. Und ich sage jetzt vielleicht was, das sich nicht normal anhört, aber es wird nicht viel normal sein jetzt an dem Thema. Wo es einen Abel gibt, gibt es einen Kain. Ihr könnt durch die ganze, der ihn erschlägt, ihr könnt durch die ganze Bibel gehen. Wo es einen Noah gibt, da gibt es eine gottlose Welt, die ihn verspottet und widerspricht. Gibt es einen Isaak, dann gibt es auch einen Ismael, der ihn anfeindet, kontinuierlich. Und wo es Jakob gibt, gibt es einen Esau, der versucht, ihn zu töten. Also, um es noch deutlicher zu sagen, es kann kein Israel geben ohne Pharao. Es kann keine Übrigen geben ohne Drachen. Merkt ihr schon was? Wir wollen normalerweise, wenn wir über etwas sprechen, das andere ausklammern. Wir sprechen dann über eine Sache. Aber die Bibel sagt uns, zeigt uns etwas anderes. David muss von Saul gejagt werden. Jesus von Herodes. Und ich rede nicht von Vorhersehung. Darum geht es mir nicht. Es gibt eine gottgegebene Feindschaft und die ist heilig und gut. Ich sage nochmal bewusst, eine gottgegebene Feindschaft zwischen dem Samen der Schlange, zwischen dem Samen der Frau. Und diese Feindschaft, sagt die Bibel, wird bestehen bleiben bis wann? Bis zum Ende. Bis die Wolke erscheint im Himmel. Diejenigen, ich möchte ein Zitat euch lesen aus Zeugnisse Band 4, Seite 525. Diejenigen, die mit Gott eng verbunden sind, werden oft schwer geprüft und betrübt. Josef wurde verleumdet und verfolgt, weil er seine Tugend und Integrität bewahrte. David, der auserwählte Gesandte Gottes, wurde von seinen boshaften Feinden wie ein wildes Tier gejagt. Daniel wurde in eine Löwengrube geworfen, weil er in seiner Loyalität zu Gott treu und unnachgiebig war. Hiob wurde seines weltlichen Besitzes beraubt und so sehr am Leib geplagt, dass er von seinen Verwandten und Freunden verabscheut wurde, aber er bewahrte seine Integrität und Treue zu Gott. Jeremia sprach die Worte, die Gott in seinen Mund gelegt hatte, und sein einfaches Zeugnis machte den König und die Fürsten so wütend, dass er in eine schäbige Grube geworfen wurde, und die Geschichte lehrt uns, wir wissen nicht genau, ob es stimmt, dass er gevierteilt wurde. Stephanus wurde gesteinigt, weil er Christus und das Kreuz predigte. Paulus wurde inhaftiert und mit Stangen geschlagen, gesteinigt und schließlich getötet, weil er ein treuer Botschafter an Christi statt war. Und wenn wir diese Tagung haben über Botschafter an Christi statt und das auslassen, dann wischen wir uns die Augen. Und sie fährt weiter fort und sagt, er hat das Evangelium zu den Heiden gebracht und deswegen wurde er gehasst. Der geliebte Johannes wurde auf die Insel Patmos verbannt, um, Zitat, des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Genau die zwei Merkmale, die von den übrigen gesagt werden. Ich habe mal was gemacht. Ich habe dasselbe Zitat genommen und habe mit einem Farbstift habe ich nur diese Sachen angestrichen, die die Begründungen sind. Alles andere habe ich rausgelassen. Und dann habe ich den Text nochmal als Zitat geschrieben. Ich lese euch das Zitat vor, nur mit den Gründen, ohne das Zwischendrin. Dann heißt das Zitat so. Mit Gott eng verbunden, Bewahrung der Integrität, Erwählung von Gott, Loyalität und Gehorsam zu Gott, Standfestigkeit, Verkündigung von Gottes Wort, Christus und das Kreuz predigen, treuer Botschafter an Christi statt sein, Evangelium den Heiden bringen, Wort Gottes und Zeugnis Jesu glauben und verbreiten. Kannst du dich damit identifizieren? Oh, keine Reaktion. Wenn du dich damit identifizieren kannst, dann musst du über das Thema nachdenken. Kannst du dich, weißt du, besser formuliert, dass es gar keine Alternative gibt in der Erwählung, als genau an Christi statt auch mit ihm Teilhaber zu sein an seinen Leiden? Jesus spricht vom Kreuz. Wir denken natürlich mit dem Kreuz immer die Sünden, die wir so sehr lieben, die wir ablegen, was auch stimmt. Aber zum Kreuz täglich auf sich zu nehmen für einen Nachfolger und Botschafter an Christi statt, bedeutet mehr, Geschwister. Es gibt keine Erwählung als Botschafter ohne Hass, den Hass des Drachens und die Ablehnung dieser Welt zu erleben. Luther pflegte zu sagen, Kain wird Abel bis zum Ende der Welt töten, wenn er kann. Und wenn möglich, wird er dies auch weiter tun, bis Wolf und Lamm zusammenliegen und grasen. Aber jetzt ist der Punkt. Wie oft finden wir uns darin wieder, gegen Feindschaft anzukämpfen? Ich habe mich selber darin ertappt. Wir protestieren gegen Unrecht, gegen Verfolgung und Hass. Wir wollen es nicht ertragen. Wir können es nicht ertragen, weil es ungerecht ist. Wir verwehren uns, Teilhabe zu sein am Leid Christi und verstehen nicht, was Gottes Plan ist mit dem Evangelium. Denn die letzte Machtdemonstration auf dieser Erde, Gottes, wird in Schwachheit geschehen. Ich wiederhole, Macht wird in Schwachheit vollendet. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht leiden. Wir wollen nicht gemobbt werden. Wir wollen nicht, dass Leute schlecht über uns sprechen. Stimmt das? Wollen wir das? Nein, das tut weh. Das tut sehr weh. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht leiden, Verfolgung erleiden, außerhalb oder innerhalb der Gemeinde. Wir verteidigen uns, wir erklären uns, wir diskutieren. Im schlimmsten Fall, und das ist der schlimmste Fall, wir fangen an, uns selber zu bemitleiden, weil es so ungerecht ist. Ohne zu bemerken, dass gerade dadurch Satans Agenda Raum bekommt. Sollten wir von unserem Vorbild lernen? Warum wird er über 80 Mal in der Bibel Schaf genannt oder Lamm? Da muss doch was sein, was wir lernen können von Jesus in diesem Bezug. Jesus, das Lamm Gottes. Es heißt von ihm, Jesaja 53, 7, es ist das Kapitel in der Bibel, wo ich glaube, dass es das einzige wirkliche Kapitel ist, an dem sich ein Jude zum Beispiel bekehren kann. Wenn ein Jude Jesaja 53 nicht versteht, wird er den Rest in der Bibel wohl kaum verstehen, außer im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber dieses Kapitel hat es in sich. Es heißt hier, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Zählt mal mit. Ich habe es natürlich angestrichen. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. In einem Satz dreimal, dass er den Mund gehalten hat. Dreimal. Ich weiß nicht, wie viel Energie und Zeit in deinem Leben drauf geht durch Diskussionen. In Fragen von Recht. Wer hat Recht? Du tust mir Unrecht. Dreimal wird betont, dass er seinen Mund nicht auftut. Und dasselbe wiederholt sich in vielen anderen Situationen. Nur einige davon. Matthäus 26, Vers 62. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was die gegen dich bezeugen? Matthäus, im nächsten Vers heißt es, aber er schwieg still. Nächstes Kapitel, 27, 12 bis 14. Und als er von den Hohepriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Noch lange bevor er am Kreuz hängt und dort nicht schreit, flucht oder sonst was, wie die anderen. Lange davor hat dieses Kapitel in Jesaja seine Anwendung in der Verfolgung Jesu. Markus 15, 4. Pilatus aber fragte ihn abermals, antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen? Und bevor ich weiterlese, Geschwister, wisst, dass diese Texte sind ein Rettungsanker für die letzte Zeit. Denn wir werden in solche Situationen kommen. Wir werden nicht immer hier in Anzügen sitzen, fein herausgepeelt und werden nicht immer diesen Segen haben, dass wir solche Fülle an Evangelium an einem Tag bekommen. Es werden Zeiten kommen, wo wir vielleicht in Wäldern sitzen. Und dann ist es gut, diese Texte zu kennen, weil wir von Jesus, dem Lamm, lernen, nicht nur, den Mund zu halten. Christen halten den Mund. Darum geht es gar nicht. Es geht hier um eine Kampfstrategie gegen die Wölfe und gegen den Oberwolf. Und es geht weiter. Markus 15, 15. Jesus aber antwortete nichts. 1. Petrus 2, 23. Der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde. Der nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Und wir leben jetzt in der Zeit des Gerichts. Schafe machen den Mund nicht auf. Oh, Taubert sagt, ein Christ lässt sich alles gefallen. Ja. Und hier musste ich mich bekehren. Christ sein heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Schon mal gehört? Nennt mir bitte einen Text, wo steht, ein Christ heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Wo steht das bitte? Ich sage euch, was in 1. Korinther 13 steht. Die Liebe glaubt alles, sie duldet alles. Das Evangelium ist so radikal, dass wenn wir es leben und verstehen, umgedreht, verstehen und leben, die Wölfe einen großen Bogen machen um Schafe. Aber es wird ihnen nicht gelingen, weil nämlich Schafe den Wölfen nachgehen. Die Schafe, die Jesus meint, wenn die sehen, dass die Wölfe einen Bogen um ihn machen, gehen sie ihnen nach. Und das hat einen Grund, was wir gleich noch sehen werden. Es ist die Methode Jesu. Es ist der Strategieplan, nicht nur zu überleben in der Endzeit, nicht nur in der Verfolgungszeit irgendwie lebend durchzukommen. Nein, es ist der Plan Gottes, den Satan endgültig zu besiegen. Jetzt sagt ihr, Moment, das ist doch am Kreuz geschehen. Ja, und wenn ihr Römer 16, Vers 19 lest, dann sagt es, dass Gott alles versöhnt hat, was im Himmel ist und auf Erden ist. durch sein Blut, durch das Blut des Lammes. Weiterlesen. Und er wird in Kürze den Satan unter eure Füße treten. Wessen Füße? Wer tritt? Es geht nicht darum, Geschwister, durchzukommen durch die Endzeit. Es geht darum, in dieser Zeit siegreich zu sein. Nicht nur sein Leben zu retten, sondern das Leben derer zu retten, die jetzt noch Wölfe sind. Denn ich war selbst ein Wolf. Aber ich möchte da nicht weiter ausholen, weil es würde nicht lange die Zeit, jetzt ein Zeugnis zu geben, wie mein Wolfsleben aussah. Aber im Prinzip sehen die alle gleich aus. Wer das Leben gehört hat heute Morgen, diese Wandlung, im Prinzip ist es immer das Gleiche. Auch wenn die Details unterscheiden sich. Schauen wir noch mal kurz genauer hin. In Johannes 15, Vers 19 sagt Jesus, wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir müssen uns die Frage stellen, was an der Erwählung so kritisch ist, dass genau die Erwählung die Ursache ist, zum Hassobjekt zu werden. Ist es vielleicht das Bekenntnis zu Christus? Was meint ihr? Zu Christus sich zu bekennen. Warum sagt dann Jesus in Matthäus 7, 28, dass es Leute gibt, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Ist auch ein Bekenntnis. Aber die werden nicht Objekt der Verfolgung, sondern die Bibel sagt, dass sie Werkzeuge Satans sind. In seinem zweiten Brief gibt Petrus einen Hinweis darauf, was Erwählung zu solch einer kontroversen Angelegenheit macht. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, da ist das Wort Evangelium drin, Evangelion, da ist das drin, dass ihr verkündigen sollt, Botschaft an Christi Stadt, Achtung, jetzt kommt's. Was verkündigen sollt? Luther sagt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das Wort hier, Wohltaten, Aretas, ist ein interessantes Wort. Luther übersetzt Wohltaten, ist nicht falsch, ist gut. Aber es ist interessant, was das wirklich bedeutet. Die Grundbedeutung ist, ich zitiere aus Freeberg Analytical Dictionary, die moralischen Charaktereigenschaften, die durch göttliche Kraft manifestiert werden. Moralische Charaktereigenschaften, die durch göttliche Kraft manifestiert werden. Zitat Ende aus einem Wörterbuch. Das meint Aretas. Das ist das, was den Zorn auf die Bühne bringt. Das darf nicht sein. Oder zum Beispiel ein Zitat aus dem Sprachlexikon Thayer, ein ganz berühmtes Lexikon. Ich zitiere, seine Vollkommenheit, die in unserer Berufung und im ganzen Werk unserer Erlösung zum Vorschein kommt, das sollen wir verkündigen anderen. Der Sieg Christi in unserem Leben, wie Gott es geschafft hat, in unserem Leben aus Wölfe Schafe zu machen. Und nicht genug, sondern jetzt die Schafe hingehen zu den Wölfen. 1. Petrus 1,5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die ihr bereits steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn nötig, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Es ist in 2. Korinther 5,20, Botschaft an Christi statt zu sein, ein kleines Wort, dieses Anstelle, was alles ausmacht. Anstelle. Gott ermahnt durch uns, steht in 2. Korinther 5,20. Gott ermahnt durch uns. Hört ihr das? Das heißt, Gott hat sich das erwählt, nicht nur seine Herrlichkeit zu offenbaren, seine moralische Charakter in uns zu offenbaren, sondern er hat uns erwählt, die Welt zu ermahnen. Womit? Mit diesem Zeigefinger? Nein, durch das Licht, durch das Wesen Gottes. Doch im postmodernen Wohlfühlevangelium spielt Ermahnung keine Rolle mehr. Absolute Wahrheit gibt es nicht mehr. Jeder definiert die Wahrheit, wie er will. Und auch seine persönlichen Erfahrungen. Christentum ist eine Offenbarung von Konzerten, Konferenzen und Feiergottesdiensten. Wisst ihr, wo Christentum sich offenbart wie nirgends anders? Ich möchte euch heute eine Erfahrung erzählen aus der Wüste. Ich war 11 Jahre Prediger. Und ich liebe und liebte und liebe heute diesen Beruf, auch wenn er sich anders gestaltet momentan. Und wir glauben manchmal als Prediger, das ist das normale Leben, wie wir es als Prediger erleben. Ja, man kriegt schon manche Ohrfeige als Prediger, das wird jeder bestätigen können. Das ist aber nicht Verfolgung. Das ist nicht, mit dem Satan auf Konfrontation zu gehen. Warum? Weil eben die Umstände anders sind. Er wirkt in unseren Ländern ganz anders als in Teilen der Welt, wo Menschen anders denken, auf einer anderen Ebene sind. Ich habe mich ertappt, dass ich selber, und vielleicht hat Gott mich deswegen dorthin geschickt, mal in die Wüste. Ist ja ein Ort, wo manch anderer schon hingeschickt wurde, um vorbereitet zu werden. Und ich habe mich ertappt bei einem Ereignis, dass ich gerne den Segen sehe, den die Verkündigung Gottes mit sich bringt, aber noch nie in eine Situation kam, wo der Drache so zornig war, und es geschah vor nicht allzu langer Zeit. Wir arbeiten dort in der Wüste unter einem Stamm, der nicht erreicht ist, der letzte in Kenia, Turkana. Wunderbare Leute, sehen aus wie, ja, wahrscheinlich vor 1000 Jahren, aber es sind wilde Menschen, von dem, wie sie leben, natürliche Menschen, aber sehr ehrliche Menschen, wenn sie was erkennen. Gott hat uns dahin geführt und wir haben dort Gesundheitsevangelisationen gemacht und sind von Manyata zu Manyata gereist, also Wohnsiedlung zu Wohnsiedlung. Und wir haben gepredigt und haben Sachen erzählt und wir haben dann kurz darauf gemerkt, stopp, die verstehen uns gar nicht. Wir reden über ihre Köpfe drüber. Die waren vom Wissen, vom Verständnis auf dem Stand von 8-jährigen Kindern. Und so haben wir sofort unser Konzept geändert. Wir haben gemerkt, wir können gar nicht weitermachen, denn die sind alle alkoholabhängig. Und wenn ich sage alle, dann meine ich fast alle. Inklusive Frauen und Omas und Opas. Und das ist kein Alkohol, wie wir ihn haben. Das ist ein Alkohol, damit kannst du Auto fahren. Im Ernst, regelmäßig sterben die Leute dort an Alkoholvergiftung, wegen kleinen Schluck oder so. Das wird gepanscht und so weiter. Alle sind am Kautabak. Die meisten sind von Dämonen besessen. Und wir haben alle möglichen Sachen gepredigt. Und wir mussten anhalten und sagen, stopp. Die Leute müssen frei werden. Und wenn sie frei sind, dann sind ihre Ohren frei und dann sind ihre Augen frei. So haben wir unser Konzept geändert. Wir haben darüber gepredigt, über den großen Kampf, über Sünde, Befreiung und was das bedeutet. Und dann entstand was ganz Interessantes, ich muss das verkürzen. Von einer Manyata zur anderen haben sich 10, 20, 30, 40 Menschen kamen, als wir sie gefragt haben und zu einer Entscheidung geführt haben, kamen, nahmen ihren Tabak, schmissen ihn auf die Boote, trampelten drauf, sind nach Hause gegangen, haben ihren Alkohol weggeschüttet. Und wir haben gebetet, dass Gott sie frei macht, auch von der Angst, die haben unglaubliche Angst von Geistern, dass er sie frei macht davon, mit einfachen Gebeten, einfach nur sie Gott in die Hand gelegt. Mehr konnten wir nicht tun. Und wir erlebten, wie Manyata nach Manyata reihenweise Menschen frei wurden von Christus. Dann wurden wir eingeladen, erst in die Neuapostolische Kirche. Und ob wir dort zum Sonntag zum Predigen kommen würden. Wir sagten, na, natürlich. Und ich sage euch, das war Horror. Dämonen, besessene Leute, die getanzt haben und getrommelt haben. Das ging so eine Viertelstunde. Und der Mann, der mich eingeladen hat, der hat erst die Gemeinde eingestimmt auf mich. und nur geschrien, der Mann. Und du hast gemerkt, da könntest du jeden fragen, der dabei war. Du hast die Dämonen in dem Raum gemerkt. Du hast sie nicht gesehen. Das war furchtbar. Und ich dachte, hier soll ich predigen? Was soll ich predigen? Und dann dachte ich, Mensch, was würde der Paulus machen? Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Er sagt, das ist die Botschaft für die Heiden, für die Nationen. Christus in euch. Und ich habe mir einen Handschuh genommen und habe ihn an einem Handschuh erklärt, was passiert, wie ein Handschuh sich bewegen kann. Anders verstehen die das nicht. Nach dieser Predigt, nach einigen Wochen, waren die Gottesdienste leer am Sonntag. Und sie kamen am Sabbat zu unseren Versammlungen, weil sie das Wort Gottes hören wollten. Heute sind noch 5 Leute in dieser Kirche. Alle anderen sind Adventisten geworden. Dann haben wir Evangelisation gemacht in Mara, einige Kilometer entfernt. Wir haben Evangelisation durchgeführt und es kamen, da gibt es nicht viele Christen, hauptsächlich katholische Kirche, und Katholiken kamen zu den Veranstaltungen. Und die kamen wieder. Die kamen wieder und der Priester sagte, wenn ihr weiter zu diesen Veranstaltungen geht von den Adventisten, die übrigens nebenbei Kinder fressen, das ist so, wird gesagt. Adventisten fressen ihre Kinder. Ihr lacht. Aber das ist eine Gegend, wo es kein Fernsehen, Radio, kein Strom, kein Nichts gibt. Da gibt es Bäume, Wüste, Steine, Ziegen, Schafe und Menschen. Das ist alles. Gibt es nichts. Und er warnte und drohte, wenn ihr weiter zu diesen Veranstaltungen geht, dann werdet ihr alle aus der Kirche rausgeschmissen. Ihr werdet exkommuniziert, das sage ich jetzt, ich kenne die Worte nicht. Und es kam jeden Tag mehr. Es kam alles, es kam die Diakone. Es kam alle, nur noch der Priester war in seiner Kirche. Dann hat er alle ausgeschlossen. Die ganze Kirche ausgeschlossen. Ich kann euch ein Bild zeigen, wo sie dastehen, wo die ganze Gemeinde getauft wurde. Das geschieht nicht nur an einem Fleck in der Welt, das geschieht jetzt überall. Wir sehen das gar nicht, weil unsere Nase ständig in YouTube hängt. Und weil unsere Nase ständig in Snapchat und Facebook hängt. Nichts dagegen, dass man da mal drin ist vielleicht. Aber warum bin ich da drin? Und das ist der Punkt. Es geschieht und das war solch ein Segen. Und der Satan wurde so zornig. Wir haben kiloweise Tabak gesammelt. Kiloweise. Und eines Sabbatmorgens treffen wir uns unterm Baum und wir hatten Gottesdienst, wir hatten die Predigt. Und wieder war das Gleiche passiert. Aber diesmal an diesem Ort waren es fast 60 Leute, die sagten, wir wollen Christus folgen. Wir wollen das, was du sagst, wir wollen mehr. Und sie haben ihren Tabak weggeschmissen, haben sich hingekniet, wir haben gebetet. Ein einfaches Gebet haben sie vor Christus gelegt. Und in dem Moment, wo ich Amen sage, verlässt mich alle Kraft. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr stehen. Dann ziehe ich mich zu einem Baum auf eine Wurzel, um dort zu sitzen. Ich kann aber auch nicht mehr sitzen. Dann haben sie das gemerkt, dann haben sie mich ins Auto getragen. Dann haben sie mich 2 Stunden durch die Wüste gefahren, an einen Ort, wo ich mich in ein Bett legen konnte. Ich konnte eine Woche nicht mehr laufen. Wenn ich gelaufen bin und wenn ich auf Toilette wollte, bin ich wie ein Besoffener gelaufen. Und das war kein charismatisches Phänomen. Ich konnte nicht mehr essen. Und Satan hatte solch einen Hass, dass dort eine Maniata nach der anderen irgendwie Christus Botschaft annimmt. Ich war ausgeschaltet und ich hatte meistens die Kernbotschaften. Und ich lag im Bett und ich dachte mir, das kann nicht sein. Jetzt, wo Gott so segnet und jetzt dieser Hass kommt und das ausschaltet. Aber während ich dort lag, hat Gott mir eine Botschaft nach der anderen in den Kopf gegeben. Meine Frau hat weitergemacht und ich hatte kein Material, ich hatte tonnenweise, gigabyteweise Material, aber das konntest du mit denen nicht anwenden. Und ich hatte nach dieser Woche 7 Predigten, die unglaublich wunderbare Dinge verursacht haben. Der Satan durch Verfolgung und Angriff führt uns an einen Punkt, wo wir glauben, das war irgendwie, naja, schlecht, das war nicht, und wir kämpfen dagegen und wir schlucken Medizin und weiß ich nicht, was wir alles tun. Mich wollten sie ins Krankenhaus bringen, ich habe gesagt, nein, ich weiß, ich komme da nicht mehr lebend raus. Aber wisst ihr, wir denken gar nicht daran, dass Gott diese Dinge zulässt. Wegen den Ergebnissen. Und ich sehe, ich müsste schon lang aufhören, sonst kriegt ihr kein Essen mehr. Leid und Verfolgung, Widerstand und der Hass Satans haben seinen Sinn, dass es zugelassen wird. Nicht, weil Gott, naja, es zulässt damit und so weiter. Nein, ich möchte euch das vorlesen, warum er das tut. Es ist Teil der vollmächtigen Ausbreitung des Evangeliums. Hört mal, Wirken der Apostel. Gottes Fürsorge für sein Erbe ist unaufhörlich. Er lässt kein Leid über seine Kinder kommen, außer dem, was für ihr gegenwärtiges und ewiges Wohlergehen unabdingbar ist. Er wird seine Gemeinde reinigen, so wie Christus den Tempel während seines Dienstes auf Erden gereinigt hat. Sie spricht hier von der Sichtung, die kommen wird. Und sie wird durch dieses Thema verursacht. Durchgeführt, nicht verursacht. Verursacht ist der treue Zeuge, der nicht gehört wird. Aber durchgeführt wird sie durch Verfolgung. Dann sagt sie, alles, was er über sein Volk durch Prüfungen und Schwierigkeiten über sie bringt, geschieht, damit sie eine tiefere Frömmigkeit und größere Kraft erlangen, um die Siege des Kreuzes weiterzutragen. Es ist Teil des Evangeliums, des Planes, der Evangelisation, dass Verfolgung und Hass auf uns kommt, damit wir eine tiefere Abhängigkeit spüren und eine größere Hingabe. Geschwister, hier ist eine große Gefahr und ich möchte damit jetzt den Schluss einleiten. Kämpft nicht gegen Hass und Verfolgung. Kämpft nicht gegen die Widerstände an. Es ist Energie- und Zeitverschwendung und ihr werdet hinterher schwächer rausgehen aus diesen Kämpfen als zuvor. Gott hat gesagt in Exodus 14,14, ihr sollt still sein und ich werde für euch kämpfen. Elia, der große Mann Elia, hatte das vergessen. Für einen kurzen Augenblick. Und er hat in seinem Denken etwas gehabt, was ihn einknicken hat lassen. Diese großen Bezeugungen, während noch David gegen Goliath sich weigert, in einer menschlichen Rüstung zu kämpfen, fällt dieser große Elia. Und Gott muss ihn wegnehmen von der Erde. Er darf nicht weitermachen. Sein Amt wird auf Elisa gelegt, wegen diesem Vorfall. Er wurde gerettet, keine Frage. Aber er wurde seines Amtes enthoben. Steht im Patriarchen Propheten. Prophetenkönige. Und jetzt passt auf, was war das, was Elia dahin gebracht hat? Es war ein Denkmuster. Er sagt, als er mit Gott Rechenschaft gibt, der große Gottesmann, er sagt, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert in Israel. Denn Israel hat deinen Bund verlassen. Hört mal, was da alles drinsteckt. Da ist Sünde, ich habe mich geeifert, ich habe mich eingesetzt gegen die Sünde, gegen den Abfall. Deine Altäre wurden zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und jetzt kommt's. Ich bin allein übrig geblieben. Was passiert, wenn ein Schaf flieht vor einem Wolf? Es ist das Todesurteil. Sein Denken, ich bin allein, hat ihn für kurz zu Fall gebracht. Geschwister, vielleicht eines der wichtigsten Botschaften, die wir heute hören können als Adventvolk. Alle, die wir, egal welches Spektrum wir uns zuordnen, denn die Fragmentierung der Gemeinde, die gerade geschieht, ist nicht biblisch. Sie ist nicht göttlich und nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Vor mehr als 100 Jahren, und damit schließe ich, ungern, aber ich tue es. Vor mehr als 100 Jahren gab Gott seiner Dienerin eine Botschaft, die meines Erachtens gegenwärtige Wahrheit ist. Sie sagt in Englisch, press together, rückt zusammen. Was geschieht gerade in der Adventgemeinde? Fragmentierung. Satan täuscht dieses Rückt zusammen in der Ökumene nach. Er täuscht das nach. Aber hier ist es so ein anderes Zusammenrücken. Hier ist es das Zusammenrücken in der Verfolgung. sind die Worte unseres göttlichen Lehrers. Einheit ist Stärke. Uneinigkeit führt zur Schwachheit und zur Niederlage. Können wir was von Schafen lernen? Geschwister, die wichtigste Frage, die jetzt existiert, ist nicht, bin ich Trinitarier oder Antitrinitarier? Bin ich für oder gegen Ordination der Frau? Bin ich, bete ich im Stehen oder im Knien? Oder und so weiter. Bin ich liberal, konservativ und so weiter. Wir könnten hier weitermachen. Das ist nicht die gegenwärtige Wahrheit dieser Zeit. Die gegenwärtige Wahrheit und die Frage muss sein, bin ich mit dem Heiligen Geist getauft? Wenn nicht, dann wirst du als liberaler Mensch sterben oder als konservativer Mensch, als knienender oder stehender betender Christ. Denn der Heilige Geist ist das Einzige, was uns dahin führt, dass wir nicht fliehen vor unserer Aufgabe wie Elia. Ich meine, wer sind wir, dass wir Elia kritisieren? Aber man muss es trotzdem sagen. Denn es hätte eine große Reformation, wie schon gesagt wurde, daraus kommen können. Sie blieb aus, weil er das Leid, die Verfolgung nicht erdulden wollte für Gott. Es ist gut, auf dem Berg Karmel ein Prophet zu sein mit einem Altar-Call, wo die Leute zum Altar gerufen werden. Und dort Gottes Demonstration zu sehen. Es ist was ganz anderes, deine Aufgabe zu stehen als Mann und Frau und als Jugendlicher, wenn du unter Druck bist, unter Verfolgung bist. Aber so wird das Werk vollendet. Es wird nicht auf einem Laufsteg vollendet. Das Werk wird vollendet unter den krassesten Verfolgungssituationen, die wir uns nicht vorstellen können. Und das muss mal gesagt werden. Und jetzt lande ich. Wir nähern uns dem Ende der Weltgeschichte. Und Gott ruft alle auf. Ich zitiere aus Christian Leadership, Seite 11. Gott ruft alle auf, die Fahne mit der Inschrift zu erheben. Hier sind die, die die Gebote Gottes halten und haben den Glauben Jesu. Er ruft sein Volk auf, in vollkommener Harmonie zu arbeiten. Er ruft die Gemeinde auf, ihren vorgesehenen Auftrag zu übernehmen und den Maßstab wahrer Reform in ihrem eigenen Umfeld hochzuhalten. Alle müssen, hört, alle müssen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Alle sollten von tadelnden und herabwürdigenden Äußerungen Abstand nehmen und sich Christus nähern, damit sie die schwere Verantwortung, die Christi Botschafter an seiner Stadt tragen, wertschätzen. Die Liebe zum eigenen Ich, Stolz und Selbstgenügsamkeit bilden die Grundlage für die größten Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, die es je in der religiösen Welt gegeben hat und geben wird. Immer und immer wieder sagte der Engel zu mir, rückt zusammen, seid eines Sinnes, eines Urteils, ein Glaube, eine Hoffnung, eine Taufe, ein Herr. Das ist nichts Neues. Paulus hat das schon gepredigt. Christus ist der Führer, ihr seid Brüder, folgt ihm nach. Geschwister, weicht den Schwierigkeiten nicht aus. Geht in sie hinein, wie Christus hineingegangen ist und seinen Mund nicht auftat. Verfolgung kannst du nicht umgehen. Sie kommt mit solcher Wucht, dass wir jetzt gar nicht vorstellen können, was passieren wird. Und wenn der Sturm der Verfolgung über uns reinbricht, dann wird Gott seine Gemeinde sichten. Und wisst ihr, an welchem Punkt? Nicht an den theologischen Fragen. Die sind schon vorher abgeschlossen worden. Sondern ob ich bereit sei, bin, mit Christus zu leiden. Um seines Namens willen. Und hier gibt es die schönste Verheißung, die allerschönste, die man in der Bibel finden kann. Selig seid ihr. Hörst auf Deutsch übersetzt aus dem Griechischen, Makarios heißt glücklich. Glück. Selig seid ihr, wenn die Menschen, wie geht's weiter? Wenn die Menschen allerlei Übles gegen euch reden, wenn sie euch verfolgen, wenn sie euch töten. Dasselbe haben sie mit den Propheten gemacht. Dasselbe haben sie mit Christus gemacht. Und Jesus sagt, ihr seid selig, wenn das geschieht. Das ist nichts, dem ihr ausweichen müsst. Selig seid ihr, wenn es geschieht. Gott möge uns weise machen. Denn Paulus sagt, was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Kein Schwert, keine Not, keine Verfolgung, ja nicht mehr der Verlust des eigenen Lebens kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Amen.